ARD.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Nicole Köster.
Kurz nach 10 am Mittwochvormittag eine neue Ausgabe SWR1 Leute und ich begrüße bei uns ganz herzlich Judith Brauneis. Einen schönen guten Morgen.
Schönen guten Morgen.
Wir haben gerade gesagt, wir duzen uns. Ja. Wer sich das Pseudonym, so wie du, Fräulein Tod gibt, wie viel Raum nimmt der Tod in deinem Leben ein?
Ja, ich würde sagen, mein ganzes Leben, schon sehr lange Zeit. Ja, der Tod ist mein Leben, würde ich sagen.
Das klingt irgendwie schön, weil es gehört ja auch zum Leben dazu, der Tod. Aber wir haben manchmal so den Eindruck, wir schieben das Thema weg. Du bist jetzt Leichenpräparatorin im Klinikum in München, bist aber auch noch Notfallseelsorgerin, Trauerrednerin. Deswegen nimmt der Tod so viel Raum in deinem Leben um. Welchen Stellenwert hat denn der Tod in unserer Gesellschaft? Was nimmst du da auf?
Naja, also im Tod sind wir alle gleich, da kommt keiner drum rum, ob man sich damit jetzt beschäftigt oder nicht. Aber also ich habe so den Eindruck, er kommt schon mehr in die Öffentlichkeit, weil viele von uns aus meiner Branche auch an die Öffentlichkeit gehen mittlerweile. Und man muss sich halt einmal damit beschäftigen, was mit uns wird, wenn wir sterben und mal mit unserer Familie sprechen, was die dann tun sollen.
Ja? Hast du das gemacht?
Ja, habe ich gemacht. Und meine Mama hat es auch mit mir gemacht. Und von daher wissen wir Bescheid, ja. Okay. Also aber bei mir ändert sich's halt immer wieder.
Ja, was ändert sich?
Was ich mal werden möchte. Ich wollte erst ein Diamant werden. Ich dachte, der ist riesengroß, wie so ein Tennisball. Ist er gar nicht. Jetzt will ich das nicht mehr. Jetzt aktuell wäre eine Baumbestattung sehr schön.
Okay. Ja, weil dir ein Riesendiamant eine schöne Vorstellung war und klein findest du nicht gut. Kleiner könnte doch auch
den
schön
verliert
sein.
Man doch.
Naja, als Ring eingefasst gibt's das ja manchmal.
Ja, da würde ich mich nicht drauf verlassen. Nee, der ist mir zu klein.
Ich finde manchmal diese Vorstellung, weil viele lassen sich ja dann verbrennen im Krematorium. Das finde ich irgendwie eine krasse Vorstellung.
Ja, finde ich auch krass. Zumal ich es gesehen habe damals in meiner Ausbildung, auch wie der Körper in Flammen aufging. Aber viele der Deutschen lassen sich so kremieren. Und das... Wir werden es wahrscheinlich nicht spüren, das Feuer. Also von daher brauchen wir keine Angst haben.
Ist es ein Trend, hast du den Eindruck? Gibt es sowas beim Sterben, bei der Beerdigung, Trends?
Nee, also das habe ich jetzt nicht so beobachtet. Aber ich weiß es von meinen Bestattern, weil wir viel sprechen. Und die sagen immer, die meisten lassen sich Feuer bestatten. Das ist jetzt gerade so 90%, soweit ich weiß, der Deutschen machen das so.
Wenn wir jetzt über deinen Beruf sprechen als Leichenpräparatorin im Klinikum, du bist angestellt an der TU in München. Wo gehst du dahin? Wie sieht dein Morgen aus? Wo wärst du jetzt normalerweise?
Jetzt um diese Zeit wäre ich im Sektionssaal und ich starte 7 Uhr am Morgen. Und dann schaue ich erstmal, wer gestorben ist. Ich muss die neuen Verstorbenen erstmal registrieren und wissen, wer das ist und wie sie gestorben sind und ob ich was mit ihnen tun soll. Und ab 7 Uhr klingelt dann mein Telefon nonstop bis zum Feierabend. Da rufen verschiedene Leute an, Bestatter zu jedem Einzelnen, Trauernde, die begleitet werden sollen, Leute, die nochmal kommen, um Abschied zu nehmen, jemand, der sagt, wir sollen eine Autopsie machen. Und damit beschäftige ich mich den ganzen Tag. Und wenn ich sezieren muss, bin ich dann ab 8.30 Uhr im Sektionssaal und untersuche mit dem Team den Verstorbenen.
Dieser Sektionssaal, ist das so, wie wir es dann aus dem Tatort oder anderen Krimis kennen? Also da liegt dann eine Leiche und du bist daran beschäftigt? Ja. Oder liegen dann mehrere Leichen drumherum? Wie können wir uns, Saal klingt jetzt so groß, als wären da so viele.
Das ist ein kleiner Saal und wir machen nur einen Verstorbenen pro Tag, weil das bei uns sehr lang dauert. Also es ist nicht so wie im Fernsehen. Fernsehen zeigt ja meistens Gerichtsmedizin und in der Pathologie ist weniger los. Aber dafür sezieren wir sehr akribisch und untersuchen alles sehr, sehr genau. Während die Gerichtsmedizin ja klärt, ob jemand Schuld an dem Tod des anderen hatte, schauen wir, welche Krankheit zum Tod geführt hat. Das ist der Unterschied. Und es geht sehr, sehr ruhig und konzentriert zu bei uns. Manchmal haben wir Studenten, die zuschauen, die am Verstorbenen lernen. Aber es ist eher eine kleine Runde.
Judith Brauneis ist bei uns in SWR1 Leute. Du bist Leichenpräparatorin, haben wir schon gehört von dir. Es heißt ja, Todesursache Nummer 1 im Klinikbereich seien Atemwegserkrankungen. Vor allem bei den Ältesten der alten Menschen. Kannst du das bestätigen?
Ach nö, das gibt alles Mögliche. Wir sezieren ja nicht mehr so viel. Das ist ja rückläufig leider in der Pathologie. Aber wir untersuchen zurzeit hauptsächlich Verstorbene, die plötzlich verstorben sind. Und das sind auch eher Privatpersonen, die uns diese Verstorbenen schicken. Und die sagen dann, wir haben noch gefrühstückt und dann ist der Tod umgefallen. Mhm. Und das sind dann eher andere Erkrankungen, wenn man plötzlich verstirbt. Aber ja, viele Leute haben halt Krebserkrankungen, Atemwegserkrankungen, auch klar, aber ich würde nicht sagen, dass es die häufigste ist, aber vielleicht weiß ich es auch nicht so genau. Ich habe schon wahnsinnig viel gesehen.
Das heißt, du bist so ein bisschen wie eine Detektivin unterwegs, um zu gucken, woran ist denn jemand verstorben oder wie kann ich mir das vorstellen?
Genau. Also wir sind ja ein Team. Ich bin ja die Assistentin und wir haben ein Team aus einem Oberarzt und einem Assistenzarzt und mir. Und ich bin die, die am Verstorbenen arbeitet und die Ärzte arbeiten an den Organen. So ist es bei uns. Und wir versuchen zu verstehen, warum der Mensch verstorben ist. Also es kann ja auch im Krankenhaus passieren, dass jemand verstirbt und es ist nicht plausibel. Ja, also man kennt den Patienten und will ihn entlassen oder er macht einen guten Eindruck bei der Visite und dann verstirbt er. Und dann hat man natürlich ein Interesse daran herauszufinden, was da los war. Und dann untersuchen wir ganz genau alle Organe, finden Grundleiden, sagen wir, also was die Organe für Erkrankungen hatten und auch die Todesursache. Und das hilft den behandelnden Ärzten und in erster Linie den Trauernden, denn die wollen ja verstehen, was da passiert ist.
Und will eine Antwort haben, die auf dieses Warum. Gibt es denn manchmal Fälle, wo ihr keine Antwort findet?
Nein, also wir finden das immer raus. Es ist nicht immer sofort ersichtlich. Ne? Bei der Autopsie macht man so einen augenscheinlichen Befund. Und dann hat man eine Art Arbeitsdiagnose und danach untersucht man die Gewebeproben noch einmal unter dem Mikroskop. Da sieht man noch viel mehr. Und wenn man gar nichts sieht, dann gibt es immer noch Ausschlussdiagnosen. Also man betrachtet ja das Ganze, wie war der Patient beieinander und was waren die Umstände. Und dann findet man die Todesursache am Ende immer.
Was ich heftig finde von den Zahlen, jedes Jahr sterben in Deutschland rund 100.000 Menschen nach einer OP im Krankenhaus. Macht ihr euch dann auf die Suche, ob das womöglich ein Ärztefehler war?
Nein, das dürfen wir nicht machen, weil das wäre ein unnatürlicher Tod, weil der ist herbeigeführt, so denkt man. Das würde dann die Gerichtsmedizin machen, aber das kommt immer drauf an, ist so ein bisschen so eine Grauzone, wenn jemand nach der OP verstirbt, wer seziert den dann? Ich denke, dass die Verstorbenen in der Pathologie in besten Händen sind, weil wir ja die Krankheiten sehr genau kennen, aber letztendlich ist das halt leider ein Risiko. Es kann passieren, dass man verstirbt nach einer OP. Darüber wird man noch aufgeklärt und die Kunstfehler, die müssten wirklich so grob sein, dass man sagen kann, das passiert fast nicht.
Wo landen denn dann diejenigen, die bei der OP versterben?
Die würden in die Gerichtsmedizin gebracht werden, weil da geht es ja um Fremdverschulden. Und das macht die Gerichtsmedizin, nicht die Patho.
Da gibt es dann eine Obduktion.
Da gibt es eine Obduktion und die schauen, war jemand schuld oder nicht.
Leichenpräparatorin Judith Brauner ist bei uns in SWR1, Leute. Du sagst selber, also für viele Menschen wäre das, was du machst, ein Horrorjob. Warum ist es für dich etwas, was du mit großer Leidenschaft machst?
Also, weil ich da mit Menschen zusammen bin, also natürlich in erster Linie mit Toten. Das ist schön, also die machen keinen Stress, ja. Aber auch viel mit Trauernden. Das ist zwar sehr, sehr fordernd, aber dadurch, dass ich mit ihnen sprechen kann und ihnen hoffentlich ein bisschen helfen kann durch das Gespräch oder dass ich da bin und Fragen beantworten kann und mich kümmern kann, gibt mir das auch ein gutes Gefühl. Und sie sind wahnsinnig dankbar und das erfüllt mich einfach, wenn ich das Gefühl habe, es ist jemand ein bisschen besser gegangen, weil er bei mir war.
Wenn jemand von den Angehörigen dann den oder die Verstorbene sieht, welche Reaktionen erlebst du da?
Also es ist ganz unterschiedlich von, dass sie zusammenbrechen über dem Verstorbenen, weil er plötzlich weg ist und weil es so tragisch ist, überhin zu schweigen. Im Prinzip bei der Trauerbegleitung, die ich mache, darf jeder alles tun. Und das sage ich Ihnen vorher auch. Manchmal haben sie noch was zu sagen, sagen Ihnen, wie lieb sie sie haben oder bitten um Verzeihung oder verzeihen. Und manchmal erzählen sie einfach vom Tag. Und da gibt es die unterschiedlichsten Reaktionen. Manchmal wird sehr, sehr viel geweint. Dann erinnert man sich an schöne Dinge. Also ich habe schon ganz, ganz viel gesehen und es ist sehr, sehr spannend immer wieder, wie jemand reagiert.
Wie viel Zeit ist denn dann auch dafür da, um vielleicht dann vor Ort bleiben zu können? Weil das Ganze ist ja am Ende dennoch auch ein Betrieb, muss man sagen.
Ja, also ich gebe Ihnen eine Stunde. Das hat zum einen logistische Gründe, weil ich muss meinen Tag planen und wir haben viele Anfragen. Und wenn ich danach, nach dieser Stunde, keinen Termin habe oder noch Zeit habe und ich sehe, es ist sehr, sehr schlimm für die, die brauchen noch ein bisschen, dann kriegen sie auch ein bisschen mehr Zeit. Aber ich finde es gut, ein Zeitfenster zu setzen, weil es für die Trauernden dann schwierig ist, quasi wieder zu gehen. Mhm. Ja, wann ist der Moment gekommen? Ja. Ja, wenn man ihn nicht findet, können die immer noch sagen, Frau Braunheiß hat aber gesagt, ich darf nur eine Stunde.
Ja.
Ja, vielleicht hilft das.
Dir war wohl schon als Kind klar, dass du mal mit Verstorbenen arbeiten möchtest. Also
ja,
klar.
Verrückt.
Ja, finde ich auch verrückt. Friedhöfe finde ich auch, sind so besondere Orte, sind schön. Aber als Kind diesen Berufswunsch schon zu wissen, weißt du, wie das kam?
Ja, also ich habe mich dafür interessiert, weil meine Uroma Gertrud die ganzen alten Bräuche noch kannte. Als dann ihr Mann gestorben war, da hat sie zum Beispiel die Spiegel mit einem Tuch verhängt und die Bilder mit dem Gesicht zur Wand gedreht, weil sie einfach noch diese alten Geschichten kannte, wo man gesagt hat, wenn der Totengeist zurückkommt und sich dann spiegelt, dann erschrickt er sich und holt den Nächsten aus dem Haus.
Ja.
Ja, und das hat mich, kriege ich jetzt noch Gänsehaut, ja, das hat mich total interessiert. Und als sie dann starb, da war ich 6 Jahre alt, konnte ich mich nicht verabschieden, weil ich nicht verstanden habe, dass das letzte Mal ist, dass ich sie sehe. Und das war sehr, sehr schwer für mich, weil ich dann das Gefühl hatte später, ich hätte sie im Stich gelassen. Und das hat sehr schwer auf mir gelastet. Und dann habe ich über die Zeit mich für den Tod begonnen zu interessieren. Was passiert mit uns? Und kommt noch was danach? Und dann fiel mir ein Lehrbuch über Gerichtsmedizin in die Hände. Und habe gedacht, Mensch, du könntest doch sowas machen, du könntest mit Verstorbenen arbeiten, vielleicht gefällt dir das. Und dann habe ich es gemacht.
Wie bist du dann mit dieser Trauer, die du nicht so richtig verarbeiten konntest, hat die dich dann noch weiter geprägt? Wie bist du damit umgegangen?
Also als Kind erstmal nicht, aber später dann, als meine Großeltern dann starben, da war ich ja schon erwachsen. Und das war ganz schrecklich, weil ich da in meinen Augen selbst versagt habe. Denn als meine Omi starb, da war ich schon in München und sie war noch in meiner Heimat und ich wusste, dass sie todkrank ist. Und sie hat dann irgendwann, hat man mir gesagt, sie ist nicht mehr und ich hätte sofort zu ihr fahren müssen, weil jeder weiß, wenn ein Sterbender nicht mehr ist, dann geht es zu Ende. Und ich war nicht in der Lage. Ich hatte Angst und bin nicht hingefahren. Und dann ist sie gestorben und ich war nicht da. Und das hat das...
Hast du dir zum Vorwurf wahrscheinlich gemacht?
Ja, und das mache ich. Das verzeihe ich mir auch nicht, weil das etwas ist, das kann man nicht mehr rückgängig machen. Und ich stelle mir dann immer vor, wie schlimm es für sie gewesen sein muss, dass ich nicht gekommen bin.
Ja, oder vielleicht würde sie dir aber verzeihen, weil sie dich ja so sehr mochte. Also der Gedanke kann ja auch da sein,
oder? Das würde sie wahrscheinlich schon, aber andererseits ist diese Trauer meine letzte Verbindung zu ihr. Die möchte ich nicht abgeben, das gehört zu uns. Und die brauche ich auch für meine Arbeit, weil ich dann, wenn ich Trauernde begleite, mich erinnern kann, wie es bei mir war und versuche dann anderen zu helfen. Oder Menschen, die sagen, jemand liegt im Sterben, soll ich denn dahin? Ich traue mich nicht. Dann kann ich ihnen sagen, macht nicht den Fehler, den ich gemacht habe, weil das wiegt sehr, sehr schwer. Es ist unumkehrbar, wenn man den Moment verpasst. Das ist wirklich nicht schön, wenn man das mit sich rumträgt. Und ich möchte helfen.
Judith Braunheiß ist bei uns in Es wären's Leute. Du hattest als Leichenpräparatorin ja deinen Traumberuf gefunden. Und dann hast du in deinem Buch Im Himmel gibt's Lachs dann davon geschrieben, dass es dennoch mal einen Cut gab. Wie wurde der ausgelöst?
Also das war so, ich war sehr jung, Anfang 20, als ich den Beruf gelernt habe. Und da ging es mir in erster Linie darum, den toten menschlichen Körper zu untersuchen. Und mit 20 ist einfach ein bisschen alles leichter. Und da war das sehr spannend. Und dann nach 10 Jahren hatte ich so viele Verstorbene seziert, dass ich dachte, jetzt hast du ja irgendwann mal alles gesehen. Und es gab keinen neuen Input. Und das hat mich nicht mehr befriedigt, sage ich jetzt mal. Und ich hatte dann plötzlich das Gefühl, wem helfe ich denn eigentlich? Es war mir nicht mehr genug. Ich wollte was Höheres, etwas mit Sinn. Und dann hatte ich ja damals schon angefangen, Aufbahrungen zu machen und Trauernde zu betreuen. Und habe gedacht, was könntest du denn jetzt tun? Du bist unzufrieden, sollst du die Stelle wechseln? Woanders wird es ähnlich sein. Und dann dachte ich, und was, wenn du deinen Fokus einfach auf die Trauernden lenkst? Ich hatte dann auch mehr Zeit, die Sektionen gingen zurück. Also hatte ich mehr Zeit für die anderen Dinge. Und habe gedacht, aber jetzt investierst du in die Begleitung der Trauernden. Denn das ist doch total wichtig, weil du möchtest ja, dass es denen besser geht. Und dann habe ich das so gemacht.
Wie bist du denn da vorgegangen? Bist du dann zu Vorgesetzten gegangen und hast gesagt, das würde ich gerne anbieten? Habt ihr Ideen, wie das funktioniert? Oder wie machst du das?
Also angeboten habe ich es schon immer. Aber ich habe dann gedacht, ich will das jetzt professionell machen. Ich habe dann den Chef gefragt, ob ich eine Ausbildung zur Trauerbegleiterin machen darf. Dann hat er gesagt, klar, ist das teuer? Ich so, nee, kostet nicht viel. Und dann haben wir das gemacht. Und dann dachte ich so, jetzt kann das Haus sagen, wir haben hier eine Fachfrau, die macht auch sowas. Ist doch gut, wenn wir das sagen können. Und ich habe mich dann ab dem Moment berühren lassen von der Trauer. Ich habe mich einfach treiben lassen und bin in deren Trauer eingetaucht, hatte inzwischen selber getrauert und die Trauer besser verstanden und konnte mich dann jetzt verbinden mit denen, weil ich nicht nur fachlich betreut habe, sondern ich wusste, wie sie sich fühlen, weil ich mich selbst so gefühlt hatte. Und ab da war das mein ganzes Ziel, zu versuchen, dass es ihnen besser geht.
Puh, aber ich stelle mir gerade vor, wenn du dich dann verbindest, dann kostet es ja noch mehr deiner Energie, oder?
Aber das ist schön, die gebe ich gern. Ich tanke ja wieder auf. Also ich habe ganz viel Liebe zu geben und viel Energie. Und wenn es jemandem hilft, ist es doch gut.
Und im Unterschied zu vorher, wie war das dann? Warst du vorher sehr distanziert? Wie hast du das gemacht?
Eher distanziert, weil ich dachte, naja, ist vielleicht nicht so cool, wenn du da mitheulst oder so. Dann denken die, du bist unprofessionell. Ja, ich war halt auch sehr jung. Mir fehlte noch die Erfahrung. Ich denke, es war schon gut. Aber dann, als ich mich habe berühren lassen, war es immer noch gut, nur anders. Es hatte eine andere Qualität und seitdem mache ich das so. Und ich hatte am Abend das Gefühl, dass ich jemandem geholfen habe. Denn die Leute kommen immer und sagen, ich hatte solche Angst zu kommen, aber jetzt bin ich froh, dass ich da war. Jetzt geht es mir besser.
Wobei du ja nicht einfach einen Schalter umlegen kannst und sagst so, jetzt lasse ich mich berühren, oder?
Doch, das kann ich. Ja, ich tauche in die Situation ein, ich bereite mich vor und dann bin ich in der Situation. Es ist ja auch so ein bestimmtes Gefühl, was man dann hat und ich lasse mich komplett auf die Leute ein und versuche ihnen zu geben, was sie brauchen, was auch immer es ist.
Das kann aber dann auch bedeuten, dass dann nach Feierabend jemand auch noch bedürftig ist und was von dir braucht. Wie gehst du damit um?
Dann mache ich das immer noch. Puh, ich gebe so viel ich kann.
Und dieses Ausgebranntsein, was du dann ja auch hattest, ist das dann jemals nochmal vorgekommen?
Ja, bin ich eigentlich ganz oft. Ich bin erschöpft und müde. Ich bin jetzt auch schon, gehe straff auf die 50 zu, da ist das nicht mehr so leicht alles. Aber das ist halt der Preis, den man zahlt. Es ist okay, ich bin dann müde, aber das ist so. Ich hatte trotzdem einen guten Tag.
Was bekommst du zurück von den Menschen?
Dankbarkeit, dass sie das Gefühl haben, das war gut, dass sie da waren. Jemand hat sich um sie gekümmert. Und ich habe dann das Gefühl, ich habe was Gutes getan, etwas Nachhaltiges getan. Ich möchte ja auch etwas Höherem dienen. Ich möchte sogar sagen, ich möchte Gott dienen. Ich möchte ihm gefallen. Ich will ja in den Himmel. Und wenn das was Gutes war, dann erfüllt mich das am Abend. Und wenn ich das Gefühl habe, es geht jemandem besser, wenigstens ein bisschen, dann ist es wunderbar. Dann geht es mir auch gut.
Judith Brauner ist bei uns in SWR1 Leute. Du bist auch im Katastrophenschutzteam des Uniklinikums in München. Und da kann es dann schon mal passieren, dass während du eigentlich entspannt mit deinem Mann bei einem Cocktailkurs bist, dass dein Alarm hochgeht und du zum Einsatz gerufen wirst. Ja. Was war das für eine Situation?
Es war zum Glück nur einmal, ist auch schon ein paar Jahre her. Wir wollten uns einen schönen Abend machen, mit Freunden Cocktails mixen und dann hatten wir den Fernseher noch laufen und da lief unten schon so ein Band, Schießerei in München im Olympia-Einkaufszentrum, Tote. Und dann dachte ich so, okay, das war mein Abend. Ja. Gleich wird mein Telefon klingeln und so war es dann auch. Und es war die absolute Schreckensnacht, weil ich musste dann ins Klinikum, obwohl wir Lockdown hatten. Alle waren drin, wir sollten drin bleiben. Ich musste raus und habe mich total gefürchtet. Und dann gingen schon so Nachrichten um, die rennen bewaffnet draußen rum und überhaupt nicht. Dachten wir so, ach du Scheiße.
Ja.
Und dann war ich erstmal als Notfallseelsorgerin im Einsatz, weil das Klinikum sich darauf vorbereitet hat, dass ganz viele Leute kommen, die ihre Angehörigen dort in der Schießerei vermuten.
Ja.
Und wir waren dann aufgestellt und waren bereit. Und ich habe dann auch jemanden betreut, dessen Schwester, glaube ich, war es, gerade notoperiert wurde nach der Schießerei. Und dann, als es dann ruhig war in der Nacht schon, dann sind nicht so viele gekommen, bin ich in die Pathologie gegangen. Weil ich dachte, vielleicht kommen jetzt Verstorbene, um die ich mich kümmern möchte. Ja. Dann blieb es aber auch ruhig. Und dann bin ich in die Notaufnahme gegangen, um dort zu schauen, was passiert. Und war die ganze Nacht dort. Und bin den nächsten Morgen in die Arbeit gegangen. Und es ist niemandem aufgefallen. Also mich hat nicht mal jemand gefragt, wie es war oder wie es mir geht. Oder es hat nicht mal jemand mitgekriegt. Da habe ich gedacht, das ist aber traurig. Naja, aber
hast du dann was gesagt?
Nein. Nein, ich dachte, es interessiert die.
Weil es einfach so ein Betrieb ist dann in einem großen Uniklinikum oder was für eine Antwort hast du da gefunden?
Ich bin ja da isoliert in meinem Keller und so ein bisschen die komische, weil ich mache, was ich mache und die Leute wissen nicht so recht und lassen einen dann lieber in Ruhe, als ja, mal zu fragen, was da so ist.
Das Bist
ist
du denn so. Die einzige Leichenpräparatorin oder seid
Bei
ihr ein
uns
Team?
Schon, ja. Es gibt nur eine Stelle.
Mit wem kannst du dich denn dann austauschen, weil es ja wirklich extreme Situationen sind?
Ja, es ist schwierig. Mit wem spricht man darüber? Also meine Freunde würden sich das vielleicht anhören, denen möchte ich es aber nicht antun, ist ja schwer. Meiner Mutter möchte ich es auch nicht antun, die würde sich das natürlich auch anhören. Ich habe einen Vertreter. Also wenn ich nicht da bin, gibt es jemanden, der das macht. Und das ist auch mein Lieblingsmensch, mein bester Freund. Und wir tauschen uns dann immer aus, weil er natürlich dasselbe durchmacht wie ich.
Es hilft ja auch, wenn es jemand kennt, wovon du sprichst.
Wenn es jemand kennt, weil man will ja andere damit nicht belasten. Aber was mir jetzt hilft, seit ich das Buch geschrieben habe, ist, ich schreibe es auf. Mhm. Das hilft mir, es zu verarbeiten. Und vielleicht möchtest du ja dann jemand lesen. Und dann hilft es auch.
Ist es dann, wenn du nach Hause kommst, musst du es dann loswerden? Oder wie ist dieser Schreibprozess
ja,
bei dir?
Genau. Wenn etwas passiert ist, das mich berührt hat oder sehr, sehr spannend war, dann setze ich mich am Abend hin und schreibe es auf und habe dann das erstmal niedergeschrieben und schaue dann, was ich dann später damit mache. Vielleicht erzähle ich es in einem Vortrag oder schreibe es ins neue Buch.
Ja,
es hilft.
Hier kommen Fragen rein von den SWR1-Hörerinnen und Hörern an Leichenpräparatorin Judith Brauneis. Aus Turtlingen schreibt uns Wolfgang zum Beispiel, wie ist es denn, wenn man nicht normal beerdigt werden will, sondern seinen Körper zum Beispiel der Wissenschaft zur Verfügung stellen will? Wie geht man da vor? Wie ist der Ablauf? Muss man das vorher regeln? Welche Kosten spielen da eine Rolle?
Ja, das ist wirklich eine sehr gute Frage. Es ist so, man muss das zu Lebzeiten machen. Also man kann jetzt nicht seinen toten Opa der Wissenschaft schenken, ja, weil man sich die Bestattungskosten sparen möchte, sondern man macht zu Lebzeiten für sich selber einen Vertrag mit der Anatomie. Also man sucht sich ein anatomisches Institut in der Nähe und nimmt dann Kontakt auf. Und bei uns in München kostet das was um die 1500 Euro. Puh. Macht man einen Vertrag, den nehmen auch nicht jeden. Mhm. Und dann bekommt man so einen Ausweis, dass man dann später zur Anatomieleiche wird. Und wenn man verstorben ist, wird man dahin gebracht und präpariert. Also man wird anonymisiert, ein bisschen, es klingt jetzt krass, aber man wird etwas entmenschlicht. Das ist auch zum Schutz der Medizinstudenten, die daran arbeiten. Nur muss man bedenken, dass man, wenn man noch Angehörige hat, die dann trauern, mal mit denen spricht, ob das okay ist für die. Weil es wird jahrelang an der Anatomieleiche gearbeitet. Mhm. Und die Hinterbliebenen haben dann nicht so richtig einen Abschluss, weil es keinen Ort gibt, kein Grab für Jahre. Und später wird man dann aber bestattet, und zwar sammelbestattet mit den anderen Körperspendern, die dann verbraucht sind. Und dann gibt es ein Sammelgrab an einem Friedhof, wo man dann schön beerdigt wird. Aber es dauert ein paar Jahre.
Ich bin dann quasi im Reagenzglas für eine ganze Zeit. Oder wie kann ich mir das vorstellen?
Also nee, du bist erstmal in so einer Wanne, wo du in deiner Konservierungsflüssigkeit schlummerst. Und dann bist du auf dem Tisch und die Studenten sind bei dir und nehmen dich auseinander und lernen an dir.
Aber das geht ja nicht jahrelang.
Doch, das geht jahrelang.
Ja?
Ja. Bist ja konserviert, da passiert ja nichts.
Okay. Mhm. Und weil du gerade eben sagtest, ja, es wird nicht jeder genommen. Wer wird genommen? Was für Kriterien müssen da erfüllt werden?
Also soweit ich weiß, darf man nicht zu jung sein, weil da ist die Wahrscheinlichkeit zu niedrig, dass man verstirbt, zum Glück. Man darf zum Beispiel nicht Gefängnisinsasse sein oder Psychiatriepatient, weil dann kannst du nicht für dich entscheiden. Man darf nicht infektiös sein, zum Beispiel nicht zu dick, nicht zu dünn. Man muss ein paar Kriterien erfüllen und ich glaube, es gibt auch viele Anfragen, sodass man sich die Körperspender auch auswählen kann. Aber es gibt schon neue Methoden. Man kann sich jetzt zum Beispiel, fresh frozen heißt das, da wird man tiefgefroren. Und dann kann man zum Beispiel Körperteile bestellen. Das hört sich sehr, sehr krass an, wie Amazon für Körperteile.
Ja.
Ne? Aber dann kann man zum Beispiel an den Körperteilen lernen, dann chirurgische Fächer operieren zum Beispiel, ne? An Köpfen, neue OP-Techniken, die dann keinem schaden.
Ist das so ein bisschen wie beim Organspendeausweis? Da kann ich ja dann auch Körperteile angeben, wo ich sage, na, die möchte ich nicht freigeben. Und könnte ich dann quasi Körperteile freigeben, die ich der Wissenschaft zur Verfügung stellen möchte?
Das glaube ich nicht. Nee, ich glaube, du musst dich dann komplett spenden.
Ja.
Ja.
Dann kommt eine weitere Hörerfrage aus Walsbachtal von Frauke und sie sagt, wie hältst du es denn mit der Selbstfürsorge?
Ja, das ist ein bisschen schwierig. Also ich habe eine Katze, den Kater Ralle, der tankt mich auf. Ja, also das ist die große Liebe. Und wenn er dann da ist, wenn ich heimkomme, erstmal Katze ans Gesicht halten. Und der sorgt dafür, dass es mir gut geht. Yoga mache ich viel, das ist wichtig für mich. Dann habe ich immer das Gefühl, ich habe alles im Griff. Und auch viel Schlaf mittlerweile. Ich bin müde, erschöpft. Und das Schwierige ist dann, dass man zu müde ist, um Dinge noch zu unternehmen. Mhm. Und dann verstehen viele nicht, dass man sagt, ich komme nicht mit, ich muss schlafen. Ich bin müde, ich muss mich erholen. Aber ich passe auf, es geht mir gut. Danke.
Und wenn dir viel Energie gezogen wird, gäbe es da auch psychologische Hilfe bei euch im Angebot, an die du dich wenden könntest?
Leider nicht. Also man wird nie gefragt, wie es einem geht von Kollegen oder was. Und es gibt auch keinen Psychologen. Ich weiß zum Beispiel, die Feuerwehr oder auch Bestatter, andere, die mit Toten arbeiten, bekommen solche Angebote. Hat es bei mir nie gegeben. Es ist so eine vergessene Branche da bei mir. Und ich bin halt im Keller und isoliert und es kümmert nicht so viele Leute. Aber jetzt mache ich das so lang, dass ich glaube, ich habe es gut im Griff. Ich brauche jetzt keinen Psychologen mehr.
In den traurigsten Momenten die richtigen Worte finden. Judith Brauneis, für wen hast du denn zuletzt eine Trauerrede gehalten?
Das war eine ganz liebe Familie, die ich schon kannte. Interessanterweise und traurigerweise auch kannten die mich von einer Beisetzung von vorher, wo ich auch Rednerin war. Und das ist noch gar nicht so lange her. Und wenn ich jetzt sage, es war schöner, war es halt schön für mich, weil ich es halt gern mache. Und war eine kleine Beisetzung, ganz kleiner Kreis. Und ich erinnere mich noch, dass es sehr kalt war. Es war ein kleiner Friedhof und stand ein Baum in der Mitte, wo die Urne abgelassen wurde. Und es war schön. Also, ja, es hört sich wirklich komisch an.
Aber kann man aus deiner Position natürlich auch verstehen, weil es dir ein Anliegen ist, so etwas gut zu machen und wahrscheinlich auch die Würde der Verstorbenen zu respektieren. Aber wie können wir uns das noch näher vorstellen, wenn du in das Leben der Verstorbenen eintauchst? Wie gehst du vor?
Also ich stelle mich natürlich der Familie vor, die mich ausgewählt hat. Manchmal wird man ja auch vermittelt. Und dann fahre ich nach Hause und nehme ganz viel Zeit mit. Es ist immer interessant, weil die Leute mal glauben, es geht schnell und es fällt ihnen nichts ein. Aber wenn man dann gemütlich beieinander sitzt, manchmal essen wir zusammen. Oder ich habe auch schon mal eine ganze Flasche Wein am Ende getrunken, weil es schön war, über den Verstorbenen zu sprechen.
Ist ja auch eine Art von Erinnerungskultur.
Ja, genau. Und dann lasse ich mir die Geschichte erzählen und mache das als Art Roman, als Geschichte. Nicht einfach die Biografie runterlassen, sondern einfach eine Geschichte, eine Lebensgeschichte erzählen. Und ich füge immer ganz viel Poesie rein. Ich hatte schon so viel vorher mal gesammelt, wo ich dachte, das muss man mal irgendwie erzählen. Und tröstende Worte am Ende sind ganz wichtig. Hoffnung auf ein Wiedersehen vielleicht. Etwas, wo die Leute, die dann kommen, sagen, es war schön. Es war ein trauriger Anlass, aber irgendwie war es schön.
Je häufiger du das machst, merkst du, dass du da eine gewisse Routine bekommst oder ist es jedes Mal wieder neu?
Klar gibt es ein Gerüst, das man hat, ne? Aber jede Person hat ja ein Leben gelebt. Manche haben ein sehr spannendes Leben, andere nicht. Aber ich versuche es immer schön und ausführlich zu erzählen und das Ganze rund zu machen, auch die passende Musik auszuwählen mit den Familien und dass es einfach ein schöner Abschied wird mit einer tollen Geschichte, die man erzählt. Auch, dass die Gäste, die dann kommen, sagen, oh, das habe ich noch gar nicht gewusst von dem Verstorbenen. Es darf mal gelacht werden. Ne? Man darf auch mal lustige Geschichten erzählen. Wir wollen uns gut erinnern an denjenigen.
Was für Fragen stellst du da? Was brauchst du, um dann dein Gerüst auch aufbauen zu können?
Also ich brauche natürlich eine Biografie. Und ich lasse mir immer auch gerne, wenn es Partner gab, die Liebesgeschichte erzählen. Ich spreche gerne über die Liebe, dass man auch etwas Schönes hat. Und am Ende natürlich tröstliche Worte, ja, und einfach was den Menschen gut darstellen. Egal, ob er jetzt auch ein guter Mensch war oder nicht, sondern etwas Schönes über ihn erzählen, damit das Publikum sagt, das hat gut getan, das alles zu erfahren und den Weg zu gehen mit ihm.
Jetzt hast du ja eben erzählt, dass du als Leichenpräparatorin dich berühren lässt von den Menschen, mittrauerst. Wie ist das denn bei der Beerdigung? Du kannst ja nicht mitweinen, wenn du gerade die Rede hältst.
Aber ich kann die Tränen einfach auch mal laufen lassen. Also wenn mich das berührt, wenn es besonders traurig ist, was für ein Mensch wäre ich, wenn mich das nicht berühren würde? Und wenn dann mal eine Träne läuft, dann läuft sie halt. Ich kann trotzdem reden. Ja, und wenn ich so fühle, glaube ich nicht, dass es als blöd oder so empfunden wird, weil ich empfinde das und ich nehme Anteil. Und zwar aus tiefstem Herzen nehme ich Anteil und so möchte ich das haben.
Das spüren die Menschen ja auch.
Ja.
Wo war das zuletzt? Hast du eine Situation noch im Kopf?
Eigentlich ist es immer so, dass ich ein Tränchen verdrücke. Ja, passiert mir fast immer.
Judith Brauner ist bei uns. Wir haben einiges erfahren über deinen Beruf als Trauerrednerin, Notfallseelsorgerin und Leichenpräparatorin. Wie ist das denn eigentlich? Was ist dir, wenn du da bist im Saal mit den Leichen. Was ist dir da wichtig im Umgang mit den Verstorbenen?
Also mir ist wichtig, dass das Team und auch die Studenten, die da sind, bedenken, dass da ein Mensch liegt, nicht die Leiche. Es ist medizinisch die Leiche, aber es ist immer noch der Mensch mit seiner Leidensgeschichte, der einen Kampf verloren hat, der Trauernde hinterlässt. Und ich möchte, dass da so sorgsam wie möglich mit ihm umgegangen wird. Klar, bei einer Sektion, wie soll man da sorgsam umgehen? Aber man kann sauber arbeiten zum Beispiel. Man kann konzentriert sein, ja, private Gespräche unterlassen, kein Kaugummi kauen und solche Sachen. Und so ist es auch, wenn die Bestatter bei uns sind und ich dann ja Aufsicht führe, sage ich jetzt mal, die gehen immer gut mit den Verstorbenen um. Und das, ich will, dass nicht grob umgegangen wird und dass man im Hinterkopf behält, das war mal jemand mit einer Leidensgeschichte, ein Mensch. Und mir ist wichtig, dass die Verstorbenen behütet sind bei uns, also dass nicht einfach jeder gucken kann oder dass das in die Öffentlichkeit getragen wird, dass man Fotos von Verstorbenen auf Social Media zeigt zum Beispiel.
Gibt's
oder sowas.
Gibt es dann Voyeurismus?
Ich würde es mal manchen unterstellen, ja, vielleicht. Ich meine, es gibt genug Social Media, wo alles gezeigt wird und die Leute, die sich das anschauen, ja, also klar, es ist viel Interesse dabei, aber vielleicht auch nicht nur. Also die Verstorbenen in unserem Institut sind bei uns beschützt vor solchen Sachen.
Wie ist es vom Tagesablauf? Also auf der einen Seite kann ja sein, dass wenig passiert, wenn du einen Verstorbenen hast und dann eine Sektion machst. Aber es gibt ja auch Tage, du kannst ja nicht bestimmen, wann wer wie stirbt.
Nee.
Also wie viel ist da manchmal auch
es
los?
Ist immer ist viel los, ja. Ich habe ja immer viel, also was heißt viele Verstorbene zwischen 15 und 30. Und die Routine allein besteht ja schon darin, es ist ja viel Papierkrieg allein schon. Und zu jedem Verstorbenen gibt es einen Bestatter, gibt es Angehörige, die betreut werden möchten, gibt es Kliniker, die Fragen haben. Also man kann sich allein schon mit der Logistik den ganzen Tag beschäftigen.
Klingelt wahrscheinlich permanent das Telefon.
Pausenlos. Und manchmal möchte ich es gegen die Wand schmeißen.
Das kann ich mir vorstellen. Ne?
Und in der Sektion dann ist man ja auch stundenlang beschäftigt. Schon mit der Vorbereitung, mit der Durchführung und putzen muss man auch noch. Ne? Also hab schon zu tun.
Jetzt fällt auf, dass du ein sehr humorvoller Mensch bist. Das hätte dich ja auch traurig machen können, aber das hat der Beruf nicht geschafft. Wie wichtig ist der Humor für dich?
Also wichtig, klar, also ich weiß, bin ich humorvoll? Ja, ich bin nicht an allen Tagen gleich. Es gibt ja auch Tage, wo es schwer ist, dann muss man das halt auch aushalten. Aber ansonsten lache ich schon sehr, sehr gerne, ja. Und habe auch gern freundliche und heitere Menschen um mich herum.
Wie wichtig ist manchmal schwarzer Humor?
Weiß nicht, ob der wichtig ist. Ich glaube, ich habe schwarzen Humor. Für mich ist das normal, das empfinden die anderen so. Aber das ist mein Naturell wahrscheinlich. Man muss ja irgendwie das Ganze auch verkraften. Ne?
Jetzt machst du den Job ja schon wirklich lange Jahre. Was wünschst du dir denn für die Zukunft?
Ach, dass ich noch lange fit bleibe und gesund, damit ich mich noch lange um die Trauernden kümmern kann und dass ich auch das Arbeitspensum noch gut bewältigen kann. Ich möchte dort bleiben. Ich bin da glücklich. Das ist mein Platz, mein Ort. Und das sind meine Schutzbefohlenen. Ich möchte einfach gerne noch lange gesund bleiben, um zu tun, was ich tue.
Ja, von den SWR1-Hörerinnen und Hörern kommt auch ganz viel Dank und Hochachtung für deinen Job. Also vielen Dank für die Beteiligung heute Vormittag,
ja, danke.
An die SWR1-Hörerinnen und Hörer. Und danke für deinen Besuch heute Vormittag.
Danke, dass ich da sein durfte.
Und die ganze Sendung wie immer dann ab dem Nachmittag über swr1.de und die ARD-Mediathek. Schönen Mittag.
SWR1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.